Hallo zusammen. Schön, dass es wieder losgeht. Willkommen im Sleep Chat, liebe Gemeinde des Schlafs. Wir sind endlich wieder im Thema. Es geht heute logischerweise um das schöne Thema Schlaf, aber in Verbindung mit einem sehr, sehr interessanten Thema, mit dem ich mich und mein Gast, wie sagt man eigentlich, meine Gästin, wie sagt
Gast,
man?
Gast, um Gottes Willen. Ich würde mal bei Gast bleiben. Ich fühle mich angesprochen. Alles gut.
Genau, mein Gast. Sich auch sehr, sehr intensiv mit beschäftigt. Das ist das, mit dem wir uns tagtäglich auseinandersetzen. Und zwar geht es um das schöne Thema BGM. Das bedeutet das betriebliche Gesundheitsmanagement, da, wo der Schlaf im Unternehmen angedockt wird, das Thema. Ich habe heute dabei die Karin Goldstein. Hallo, guten Tag.
Hallo, Herr von Himmelsburg. Danke
schön,
für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Schön, dass Sie dabei sind, dass Sie mitmachen. Das ist ein brennendes Thema für mich. Ich finde das hochinteressant, wie gesagt, weil ich mich täglich damit irgendwie auseinandersetze. Ich komme natürlich gleich drauf. Ich stelle Sie gerne kurz vor, wie immer. Und zwar sind Sie Expertin in dem Bereich, also Fachcoach für betriebliches Gesundheitsmanagement. Sie machen das seit, wir haben es eben besprochen, grob 3 Jahren ungefähr, dass Sie das in der Selbstständigkeit tun. Das heißt, Sie beraten Gesundheitsverantwortliche in Unternehmen und Behörden und wahrscheinlich jeder, der es irgendwie in irgendeiner Form der Organisation benötigt. Das heißt, Sie bilden aus, Sie beraten Sie in unterschiedlichen Themen rund um das Thema BGM. Sie sind außerdem Dozentin am Management Advisory Board in Heidelberg. Und an der IHK in Darmstadt. IHK auch Thema mit dem, eine Organisation, mit der Sie sich viel beschäftigen und auch viel mit denen zusammenarbeiten. Was aber natürlich sehr interessant ist in der Kombination bei Ihnen, und das ist natürlich einer der Gründe, warum ich Sie eingeladen habe, dass Sie eine lange Historie haben auf der anderen Seite, nämlich dass Sie lange bei der Commerzbank waren in Frankfurt und dort Health Management, wie es dann auf Englisch heißt, geleitet haben, aufgebaut und geleitet haben. Ich habe das auch irgendwo auf Ihrer Seite gelesen, dass Sie das auch so nach dem Motto von Stunde Null, leerer Schreibtisch. Sie saßen irgendwann da und dann hieß es, okay, fang mal an. Es war auch sehr aufregend, habe ich das über Ihnen gelesen. Das kann ich mir vorstellen, in so einem großen Unternehmen auf einmal mit so einem Thema von Null anzufangen. Also das ist natürlich interessant, dass Sie das auch mitbringen, die Historie der Unternehmen oder des Unternehmens, in dem Sie gearbeitet haben. Ja, wenn das soweit das alles erstmal umreißt, Sie kommen aus, Sie sind jetzt in Frankfurt, glaube ich.
Ich bin jetzt in Kronberg. Ich sitze in Kronberg, genau.
Ja. Für viele ist das fast Frankfurt. Ich habe auch 10 Jahre in Frankfurt gewohnt. Das ist, genau, im Taunus.
Ja, ja, um die Ecke.
Um die Ecke, genau. Also ich bin in Köln. Wir haben Online-Möglichkeiten. Es ist alles wie um die Ecke mittlerweile. Genau, also wenn das alles soweit stimmt, würde ich gerne anfangen. Habe natürlich einige Fragen mitgebracht, die mich brennend interessieren. Das erste, wie immer, ein Klassiker, die sich alle meine Podcast-Folgen anhören, ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt gibt, habe ich immer eine persönliche Frage am Anfang. Das heißt, mich interessiert natürlich auch die Geschichte, wie kommen Sie zu diesem Thema? Warum sind Sie bei dem Thema BGM gelandet? Und was mich natürlich darüber hinaus noch mehr irgendwie interessiert, warum sind Sie dem verbunden geblieben? Also was finden Sie schön an dem Thema, dass Sie auch dabei geblieben sind?
Ja. Ja, also ich bin ein bisschen durch Zufall in das Thema BGM gekommen, aber nicht durch Zufall in das Thema Gesundheit gekommen. Also das hat mich schon, Gesundheit hat mich schon immer interessiert, aber ich hatte das nie als Berufsfeld ins Auge gefasst, sondern ich habe mal so ganz klassisch Wirtschaft studiert, BWL, VWL, bin dann eben ins Banking gegangen. Und irgendwann kam so der Moment, wo ich gedacht habe, ich will noch mal was anderes in meinem Leben machen als jetzt nur reines Bankgeschäft. Und bin dann auf Gesundheit gekommen, weil mich das immer interessiert hat. Und ich habe eine Ausbildung gemacht, berufsbegleitend, Gesundheitspädagogik, und hatte damals die Idee, ich mache mich so selbstständig. Ich berate Privatleute, wie sie gesund und fit bleiben. Und dann habe ich mir eine Beratung geholt, so eine Existenzgründungsberatung, und man macht da ja in der Regel so ein Konzept. Und dann hat er nach der dritten Beratungsstunde oder so, hat er zu mir dann gesagt, Frau Deutschland, Sie haben überhaupt keine Chance. Was ich nicht so prickelnd fand, aber er hat mir dann eine Idee mit auf den Weg gegeben und hat gesagt, Sie sind doch in einem großen Unternehmen. Fragen Sie doch mal, ob Sie da nicht sowas mit Gesundheit machen können, Gesundheitsaktionen und so weiter. Und da habe ich gedacht, das klingt eigentlich ganz spannend. Und das habe ich dann tatsächlich mal angefragt und siehe da, jawohl, es bestand damals Interesse. Dann habe ich erst in der Abteilung, wo ich gearbeitet habe, damals im Backoffice-Bereich der Bank, so ein paar Gesundheitsaktionen gemacht. Da gab es auch hohe Fehlzeiten. Also der Chef hat durchaus auch großes Interesse daran gehabt, dass Gesundheit gefördert wird. Und wie das dann manchmal so spielt, plötzlich änderten sich Personen, es gab einen neuen Personalvorstand. Und dann habe ich mir ein Herz gefasst und bin dahin und habe gesagt, unser Haus braucht ein Gesundheitsmanagement und ich wäre die Richtige. Und er hat es dann tatsächlich auch so entschieden.
Er hat mir geglaubt,
er hatte das Thema durchaus auch schon auf der Agenda. Hm. Und so kamen die Dinge zusammen. Und so war ich dann tatsächlich, 2006 war das, bin ich in die Personalabteilung gewechselt und hatte dann den Auftrag, Gesundheitsmanagement aufzubauen. Und warum bin ich dabei geblieben? Ich kann sagen, mir hat dieses Thema, da was Strukturiertes zu tun, um die Gesundheit und auch die Motivation der Kollegen und Kolleginnen in der Bank zu fördern, wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ich finde, es bringt so einen großen Sinn mit sich. Ne? Was man da tut, macht Sinn. Und für meine persönliche psychische Gesundheit ist es ganz wichtig, dass das, was ich da mache, nicht irgendwie so für einen Papierkorb ist, sondern dass das auch ein Ziel hat und dass ich auch sehe, ich kann da was verändern. Mhm. Und das war da so. Und von daher habe ich mir dann gesagt, ja, da bleibe ich gerne bei. Ja. Und aber nach 10 Jahren dann war wieder so der Punkt zu sagen, ich würde gerne mal was anders machen und habe mich dann selbstständig gemacht, ja.
Sehr schön. Ja, klingt, nach dem Sinn ist es immer, wahrscheinlich der Antrieb. Ne?
Absolut.
Genau das, worum es in der Frage auch ging. Von daher, vielen Dank für die persönliche Antwort auch. Schön zu hören, dass es Menschen gibt, die das auch aus solchen Gründen tun und nicht nur, weil sie da gelandet sind und irgendwann da sind. Ne? So gibt es ja auch. Gehen wir mal zum Kern vom betrieblichen Gesundheitsmanagement. Was ist es denn eigentlich für Sie? Und ein bisschen genauer gefragt, wahrscheinlich wichtiger, also was ist eigentlich gutes und richtiges Gesundheitsmanagement? Schlaf sagt man immer, man kann viel schlafen, aber nicht gut. Und deswegen ist das Gute eigentlich wichtiger als das Viel. Was ist im Gesundheitsmanagement so der Kern und was ist gut und was ist richtig?
Man muss, glaube ich, mal sagen, es gibt eigentlich nicht das Gesundheitsmanagement, sondern jedes Unternehmen hat ein anderes Gesundheitsmanagement, ein anderes betriebliches Gesundheitsmanagement. Es ist also wirklich, es muss individuell sein, damit es gut ist. Es muss zu dem Unternehmen passen. Es geht nicht 0815. Es ist aus meiner Sicht dann gut und richtig, wenn es hilft, die Unternehmensziele zu erreichen. Also Unternehmen haben ein Ziel, haben eine Vision, wollen irgendwo hin, wollen wachsen, wollen expandieren, wollen gute Produkte auf den Markt bringen, was auch immer so. Eine Geschäftsleitung, ein Vorstand hat Ziele. Und betriebliches Gesundheitsmanagement ist nicht einfach Äpfel zu verteilen, sondern sind all die Maßnahmen, die dazu beitragen, diese Ziele der Geschäftsleitung des Unternehmens auch zu erreichen. Das heißt, es ist gut und richtig, wenn es einen Nutzen hat und wenn es das, was ein Unternehmen erreichen will, unterstützt. So, das mal ganz grob.
Okay, da würde ich natürlich von der anderen Seite her sagen, also ich habe ja auch lange in großen Unternehmen gearbeitet. Ich würde es jetzt so ein bisschen ketzerisch, wenn ich es ein bisschen ketzerisch ausdrücke, nach dem Motto, okay, dann machen wir es ja nur fürs Image. Oder für das Unternehmensziel, der Mensch ist dann ja erstmal irgendwie egal. Also jetzt mal ganz provokant bewusst formuliert. Ne? Also eigentlich macht man es ja für die Mitarbeiterinnen. Ja. Aber wenn Sie sagen, am Ziel ausgerichtet, ist das die richtige Perspektive dann Ihrer Meinung nach auch?
Es ist, also in meiner Wahrnehmung ist es die richtige Perspektive. Nun hat ja jedes Unternehmen ein anderes Ziel. Also es gibt, mag ja durchaus sein, dass ein Unternehmen sagt, wir haben eigentlich eine gute Unternehmenskultur, wir haben gut funktionierende Produkte, wir haben gute Kunden. Unser Ziel ist es, dass betriebliches Gesundheitsmanagement als Sozialleistung gesehen wird. Also als Dankeschön an die Mitarbeiter. Ja, das kann ja durchaus so sein. Es mag andere Unternehmen geben, die sagen, ja, also wir haben besonders hohe Fehlzeiten. Wir wollen auf alle Fälle, dass das Gesundheitsmanagement den Beitrag liefert, dass das Risiko des Personalausfalls minimiert wird. Wir brauchen die Mitarbeiter, die Beschäftigten, um unsere Produktion stabil zu halten, um unsere Produkte, unseren Service gut aufrecht zu erhalten. Und dann sind wir eben wieder bei dem Menschen, der da eine ganz wichtige Rolle spielt und der an der Stelle unterstützt werden muss. Die Gesundheit und die Leistungsfähigkeit müssen unterstützt werden, um diese Unternehmensziele zu erreichen. Und dann gibt es natürlich noch andere Unternehmen, die, ich erlebe das eher so als die familiengeführten oder als die inhabergeführten Unternehmen, die dann rein aus der Sozialperspektive gucken und sagen, wir wollen einfach, dass es unseren Leuten gut geht. Und deshalb machen wir BGM. Also es gibt ganz unterschiedliche Zielrichtungen. Ich halte alles für legitim, systematisch und richtig gemacht. Und von daher ist das Unternehmensziel, wenn es dazu nicht passt, wird das betriebliche Gesundheitsmanagement in einem Unternehmen auch keine dauerhafte Chance haben.
Okay, verstehe ich. Ist natürlich, also dann sind die Gründe für überhaupt sich mit betrieblichem Gesundheitsmanagement auseinanderzusetzen sehr mannigfaltig und immer auch zielorientiert. Sie sagen, und so das ist natürlich im Endeffekt das Wichtigste, also bevor es überhaupt nicht passiert, verbinden wir es lieber mit einem Unternehmensziel, damit überhaupt was passiert, weil sonst ist es einfach wieder vom Tisch. Also es hat auch einen Pragmatismus natürlich zu sagen, weil eigentlich könnte man ja sagen, okay, wir haben einfach die Verantwortung, die Leute sind bei uns, jetzt im Moment nicht, aber sind bei uns 8 Stunden am Tag, wir belasten die und wir sind natürlich auch dafür verantwortlich, dass sie von uns auch eine Möglichkeit bekommen, auf ihre Gesundheit zu achten. Das ist eine Verantwortung, die wir übernehmen. Das mag jetzt nicht ein direktes Ziel sein, aber wenn man es sozusagen durch die Hintertür macht und sagt, naja, okay, wenn ihr dadurch aber noch Fehlzeiten verringert und das, dann habt ihr auch was davon und dann kann man es halt besser verkaufen.
Ja, also es gibt natürlich diese Geschäftsleitung und diese Vorstände, die sagen, so sehen wir das. Ja, wir sehen das mal ein bisschen weniger von der wirtschaftlichen Seite, sondern von der reinen Verantwortungsseite. Und natürlich, wir Gesundheitsmanager argumentieren auch so. Ja, es gibt doch eine Verantwortung. Es braucht doch irgendwie zufriedene Mitarbeiter, die sich da wohlfühlen. Aber mal ganz ehrlich, unterm Strich zählt für ein Unternehmen die wirtschaftliche Perspektive. Und wenn ich die nicht mit betrieblichem Gesundheitsmanagement auch bedienen kann und belegen kann und das da einbauen kann in diese Ziele, dann hat BGM einen Selbstzweck, ja, irgendwie. Und das macht keinen Sinn. Das wird von Geschäftsleitung nie unterstützt werden.
Ja, wir kommen da nachher nochmal kurz auch nochmal drauf zum Thema. Also das Thema Leistungsfähigkeit, was ja dann auch, wenn Sie es jetzt mal so übersetzen, von den Chefs auch erwartet wird, ne? Eine gewisse Leistung. Ja. Ich höre das auch öfter, wieso, die kriegen doch schon Mittagspause eine Stunde, wieso soll ich denen dann noch eine halbe Stunde Powernap erlauben? Aber ist dann das Verständnis Ihrer Meinung auch da, dass eigentlich nur über die Gesundheit eine Leistungsfähigkeit und Produktivität überhaupt zu erwarten ist? Also ich meine, das ist ja ein Argument, das ist ja immer ein bisschen weich, man kann es auch nicht direkt nachweisen. Ich kann nicht sagen, okay, da habe ich einen 60% gesunden, da habe ich einen 100% gesunden, der bringt Leistung X, der bringt Leistung 150% im Vergleich Index. Ne? So. Das ist ja schlecht zu machen, aber also Sie glauben, dass es gibt es, aber Sie meinen, in der Breite ist es eigentlich so, dass es trotzdem immer noch irgendwie eine KPI-getriebene Initiative ist.
Das glaube ich, ja. Es muss ja nicht der Schwerpunkt darauf liegen. Ja, es kann ja durch, in vielen Unternehmen spielt natürlich auch die andere Seite eine Rolle, also diese Verantwortungsseite oder aber ohne KPIs, ohne den Nachweis von Nutzen geht betriebliches Gesundheitsmanagement nicht auf Dauer. Und ja, ich denke schon, dass das in den meisten Unternehmen klar ist, dass Leistungsfähigkeit auch was mit Gesundheit zu tun hat. Mhm. Aber worauf eben sehr wenig Wert gelegt wird, ist in diesen Unternehmen auch nachzuweisen, dass es einen Nutzen, eine Verbindung zwischen Gesundheit und Leistungsfähigkeit gibt. Das setzt ja voraus, dass sie sehr systematisch vorgehen, dass sie wirklich gucken, was braucht dieses Unternehmen, also analysieren, was sind da eigentlich die Belastungsfaktoren, warum sind die Leute in dem Unternehmen krank. Und dass sie am Ende auch genau gucken, was habe ich jetzt umgesetzt an Maßnahmen und was ist denn jetzt dabei rumgekommen? Hat sich was verändert? Ja, also Sie müssen im Prinzip von Anfang an KPIs auch aufbauen und an denen am Ende auch messen, konnte ich jetzt eine Veränderung bewirken? Und da das so wenig gemacht wird in den Betrieben und auch nicht ganz einfach ist, hakt es da, ja, und wird natürlich diese Verbindung oft, ja, die ist irgendwie da, aber man hat sie nicht schwarz auf weiß.
Also Sie plädieren sozusagen eigentlich dann dafür, mehr KPI-Messungen zu haben, um dem ganzen Thema auch eine Bedeutung und auch eine Wichtigkeit zu geben. Was ja unser Ziel ist im Endeffekt von uns allen.
Ja, also die unbedingt. Und um eine Wirksamkeit zu erzielen. Genau. Ja, also ich kann ja auch dann nur, nicht nur, dass ich nachweise, sondern vielleicht habe ich bei den ersten Maßnahmen noch gar nicht die Wirksamkeit. Das weiß ich aber erst, wenn ich es gemessen habe. Und dann kann ich sagen, okay, was hat denn nicht funktioniert? Wo kann ich denn die Schraube nochmal anders drehen?
Mhm. Ich drehe es mal um. Ist es nicht meine eigene Verantwortung, mich gesund in meinem Leben zu halten? Warum muss ich meinen Arbeitgeber damit noch belästigen? Oder warum muss ich das von ihm erwarten und fordern? Also das ist so ein bisschen wie, es ist zwar mein Kind, aber die Schule soll die Erziehung machen. aber eigentlich ist es doch meine Verantwortung. Also mal andersrum gefragt, warum machen wir es dann überhaupt? Ich meine, müssen wir den Leuten nicht beibringen, dass sie sich selber um ihre Gesundheit kümmern, was ja eigentlich wirklich der effektivste Weg ist?
Ist das... Also zunächst mal bin ich da völlig Ihrer Meinung, jeder hat auch eine eigene Verantwortung für seine Gesundheit. Das ist so. Und ohne dass auch Beschäftigte in Unternehmen diese Verantwortung für sich wahrnehmen, wird es sowieso nicht funktionieren. Mhm. Ja, letztendlich geht es ja auch tatsächlich um gesundes Verhalten. Aber wir sind alle in Großteil unseres Tages im Unternehmen und da sind wir bestimmten Dingen ausgesetzt, die letztendlich von Unternehmen selber beeinflusst werden. Ja, also sprich, wie ist die Arbeitsorganisation, wie ist die Arbeitsumgebung, wie ist die Führung? Und insofern hat genauso ein Unternehmen eine Verantwortung, diese Rahmenbedingungen gesund zu gestalten. Und das ist zum Beispiel auch ein Kernelement eines richtigen BGMs, wie man es machen soll. Auf der einen Seite die Verhältnisse gesund gestalten im Unternehmen und da liegt die Verantwortung bei den Führungskräften und bei der Geschäftsleitung und auf der anderen Seite das Verhalten von Beschäftigten im Privatleben und am Arbeitsplatz mit zu fördern, gesundes Verhalten. Ja, nur in dieser Balance funktioniert das. Und wenn Beschäftigte sich zurücklehnen und sagen, dann soll doch der Arbeitgeber mal machen, wird das nichts werden. Und wenn der Arbeitgeber sagt, das ist doch die reine Verantwortung der Beschäftigten, wird das auch nichts werden, sondern tatsächlich gemeinsam an diesem Ziel arbeiten. Mhm. Dann klappt das mit der gesunden Arbeiten im Unternehmen.
Okay. Klingt so, ist natürlich schwierig, diese Balance auch wirklich genau hinzukriegen.
Keine Frage.
Einfach unterschiedliche sozusagen komplett unterschiedliche Perspektiven sind. Aber ich würde gerne mal eine Frage vorziehen, die ich eigentlich weiter hinten geparkt hatte, ist in dem Zusammenhang vielleicht ganz passend, ist die Frage, wie meinen Sie, bekommt man denn dann überhaupt die Gesundheit an den Mann und an die Frau? Also ich höre immer mal wieder, oder das hat jemand mal so schön treffend gesagt, es gibt nichts Langweiligeres als die Gesundheit als Thema.
Ja.
Also das ist so... Ja, ich weiß, dass ich das tun soll. Das ist immer so ein bisschen oberlehrerhaft. Es ist immer so, ja, gut, ja, jetzt esse ich meinen Apfel. Ja, toll, aber eigentlich freue ich mich drauf, auf den Hauseweg mal bei McDonald's reinzuhauen. Ne? Wie bekomme ich denn die Leute denn überhaupt motiviert und begeistert aus ihrer Sicht, um dieses Thema zumindest mal anders zu sehen und es nicht immer so, ja, als so ein dröges, rationales, langweiliges Thema zu sehen. Haben Sie da so eine Formel?
Das ist der Heimrezept, die Formel, ja?
Nein, die Heimrezept behalten Sie für sich. Aber,
okay, die Formel.
Ein Formelansatz.
Ein Formelansatz.
Nennen wir es mal so.
Okay, ja, ich kann das ja auch total nachvollziehen, wie Sie gerade sagen. Ne? Das ist so der erhobene Zeigefinger. Du musst unbedingt ganz viel Gemüse essen und bloß kein Schokoladenriegel. Also die Frage ist, wie überzeugt oder wie überzeugt man Menschen, sich anders zu verhalten? Ich glaube, mit Verboten oder mit irgendwie von oben herab funktioniert das tatsächlich nicht. Das eine ist natürlich, die Leute einzubeziehen. Also gerade wenn man so über Verhältnisprävention, also Arbeitsumgebung zum Beispiel spricht, ist es unheimlich wichtig, Beschäftigte in die Lösung mit einzubeziehen. Also wenn der Arbeitgeber an den Leuten vorbei irgendwas Gesundes macht und sagt, jetzt bitte hier alle zum Yoga-Training gehen, ist das aus meiner Sicht keine gute Strategie, sondern die Frage ist wirklich, was brauchen die Beschäftigten, und dazu sollte man sie fragen und einbinden in die Lösung. Das Zweite ist, es muss irgendwie Spaß machen. Und da ist mein Erleben so, für viele ist Sachen im Team zu tun unheimlich motivierend. Also in meiner Arbeit im Health Management haben wir eine weltweite Schrittzähleraktion gemacht. Das war eine richtig coole Geschichte, ja, weil man in Teams sich bewegt hat, man konnte auf einer Plattform sehen, wie viele Schritte ist denn heute das Team in Singapur gegangen und wie viele Schritte ist das Team aus der Nachbarabteilung gegangen, und die Leute haben sich gegenseitig animiert, sich mehr zu bewegen. So, das hat Spaß gemacht, das hatte einen Team-Effekt, das bedient ganz viele Motivatoren in uns, ja, und also ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Und da spielt ja das Internet und die digitalen Medien spielen ja eine große Rolle. Da gibt es ja viele Möglichkeiten mit Gaming und mit Vernetzung, Gesundheit gut rüberzubringen. Und noch ein Punkt ist sicherlich auch, Vorbilder zu haben. Wenn bestimmte Leute, die, sagen wir mal, auch aus dem Sport oder aus der aus Film und Fernsehen was sagen, ist das nochmal was anderes, als wenn die Gesundheitstante im Unternehmen das sagt. Ja, also wenn sie eine Führungskräfteveranstaltung machen und da kommt, ich sage jetzt mal platt, Jogi Löw und sagt, wie er sich ernährt, um fit zu bleiben, dann ist es natürlich eine komplett andere Geschichte, als wenn Frau Goldstein kommt und sagt, haben Sie heute schon Apfel gegessen? Ja. Also ja, es ist, man muss sich da viel einfallen lassen, damit es eben nicht langweilig ist, mit dem erhobenen Zeigefinger. Extrem viele Möglichkeiten.
Ja. Was mir immer auffällt, ist, dass wenn ich das Thema, mein Thema mit reinbringe, versuche ich immer nicht über den Schlaf zu reden. Weil es dann sofort in diese Richtung rutscht. Und ich versuche es immer mit, also wie die Amerikaner, die ja den Schlaf eher als Performance Enhancer sehen, bei uns in Deutschland ist der Schlaf immer sehr emotional und immer sehr dunkel und Problemchen und so, ne? Und wenn ich aber nicht über den Schlaf rede, sondern von Ronaldo erzähle oder von Nana erzähle, dann, also wenn ich immer wenn ich das verbinde mit was anderem, wird das Thema an sich viel leichter transportabel sein, ne? Also dieses, ich habe das mal im Unternehmen erlebt, da haben wir mal, ich bin ja auch ein bekennender Fußballfan, mal so eine Tipprunde angefangen, und dann haben wir gemerkt, dass das eine riesen Kommunikationswelle unter den Leuten ausgelöst hat. Bis dann die Personalabteilung gesagt hat, ey, wir nehmen euch das ab, wir organisieren diese Tipprunde, weil uns ist das Thema interne Kommunikation so wichtig. Wir sehen, wie gut das funktioniert, das machen wir jetzt. Mhm. Das heißt, die haben sich das als Tool, um Kommunikation zu verbessern, haben die jetzt diese Fußball-Tipprunde an sich gezogen. Mhm. Ne? Also manchmal muss man auch einfach durch die Hintertür kommen, um
so ist das.
An dem einen Thema wirklich was zu landen. Ne? So. Also es geht nicht ums Essen in dem Sinne, sondern es geht um, was passiert da draußen vielleicht. Ne? Also das Schöne ist ja, dass Gesundheit ja eigentlich im Moment sehr hip ist, ne? Und auch man damit auch einen Lifestyle zeigen kann. Man ist ja nicht gleich ein Öko. Ne?
Stimmt.
Weil man jetzt gut isst, sondern man kann ja zeigen, hey, guck mal, ich habe es kapiert und macht seine Foodpostings und auf einmal ist man total hip, weil man jetzt Bowls isst. Ne? So.
Ja, genau.
So, das, okay.
Ja, also, es ist gerade, keine Frage, es ist gerade eine gute Welle, ja.
Und es ist aber auch, wie gesagt, ein schwieriges Thema, bleibt es trotzdem, ist wirklich auch motivierend und unterhaltsam rüberzubringen. Okay, nächster Punkt, den ich nochmal so abgrasen mit, bevor wir auch so ein bisschen nochmal ins Aktuelle gucken. Was hat sich denn verändert in den Jahren für Sie aus Ihrer Sicht? Sie begleiten es ja auch schon ein bisschen, haben es damals von null aufgebaut, haben es jetzt verlassen, also zumindest bei der Bank. Mhm. Wie ist das denn so geworden, so aus Kinderschuhen heute? Wie erwachsen ist denn das Thema geworden, BGM?
Also erwachsen ist es, glaube ich, schon geworden, weil die Bedeutung bei vielen Entscheidern in den Unternehmen schon angekommen ist. Früher war es ja doch hauptsächlich ein Thema in den Konzernen. Also das musste man auch haben, so ein betriebliches Gesundheitsmanagement. Heute erlebe ich, dass es durchaus in mittelständischen Unternehmen auch ankommt, das Thema. So, also von der Wahrnehmung, von der Bedeutung hat es heute einen anderen Stellenwert. Mhm. Inhaltlich ist, glaube ich, viel passiert, einmal durch die Digitalisierung. Ja, es gibt halt digitales betriebliches Gesundheitsmanagement, wo man viel, also über Plattformen unglaublich viel machen kann. Und das Tolle daran ist ja, dass Probleme, die ich zum Beispiel früher hatte, dadurch auch wunderbar gelöst werden. Also wenn Sie ein Unternehmen haben oder in einem Unternehmen sind, was viele Standorte hat, dann musste man sich ja früher wirklich, musste man sehr kreativ werden, um zu sagen, wie erreiche ich denn jetzt so 3 Mann-Filialen? Ne? Wie kriege ich denn das noch effizient und effektiv absolut hin? Also nicht immer alles machen im Standort, sondern auch in der Fläche. Und das ist ja heute viel einfacher geworden. Da hat sich viel getan durch die Online-Medien. Insofern hat sich da einiges verändert.
Okay, nächste Frage. Wenn man sich jetzt mal anguckt, dass wir natürlich eine große Organisation haben, die für alle Mitarbeiter was machen müssen, die natürlich dann gleichzeitig ein Sammelsurium Individuen sind. Da gibt es von dem ITler, der im Keller sitzt, zum Manager, der weltweit unterwegs ist. Wie mache ich das denn? Also ich habe immer auch den Unterschied von, ich habe einen sehr engagierten Ansprechpartner in der Personalabteilung irgendwo, mit denen ich sehr intensiv diskutiere. Dann komme ich an die erste, sagen wir mal, Peer Group ran mit meinem Thema, die das unheimlich interessiert, mit denen ich im Austausch bin. Dann kommt die nächste Gruppe von Leuten, die sagen, naja, okay, habe ich ein Thema, ganz interessant, ich höre es mir mal an. Bis hin zu den Managern, die nie Zeit haben und das Thema sowieso nicht interessiert, weil sie irgendwo unterwegs sind und sagen, ich ziehe das durch. Wie schafft es denn eine Organisation, diese ganzen Individuen so zu berücksichtigen, dass sie alle irgendwie ein Gesundheitsmanagement bekommen? Wie machen Sie, haben eben vorhin gesprochen, dass man das abfragen kann natürlich auch, was wollen die Menschen? Aber wie kriegt es dann organisiert? Also man kann ja nicht sagen, wir machen es für alle gleich, oder? Also viele machen es, glaube ich, sogar noch. Die bieten es an und die Leute nehmen es wahr oder nicht. Ne? So.
Ja, also klar, viele gehen noch immer mit der Gießkanne und schütten so alles über alle. So kann man vielleicht mal anfangen. Ich würde das jetzt gar nicht so negativ bewerten. So kann man mal anfangen. Aber genau, das ist nichts, was am Ende, glaube ich, zielführend ist. Genau, zunächst mal muss ich tatsächlich mal erheben, was ist eigentlich der Bedarf? Und das kann ich durchaus mit einer einheitlichen Befragung oder mit unterschiedlichen Workshops im gesamten Unternehmen machen. Worum es dann geht, ist tatsächlich zu gucken, wie werte ich diese Daten aus? Und die kann ich auswerten nach unterschiedlichen Abteilungen, die kann ich auswerten nach unterschiedlichen Zielgruppen, Männer, Frauen, Altersklassen. Also da gibt es ja durchaus auch Tools, die das relativ einfach machen. Und im Ergebnis habe ich dann tatsächlich in der Regel einen unterschiedlichen oder sehe ich einen unterschiedlichen Bedarf in verschiedenen Abteilungen oder tiefer Gruppen, je nachdem, wie die Organisationsstruktur ist und auch vielleicht bei unterschiedlichen Zielgruppen. Und dann kommt der nächste Schritt, zu sagen, ich möchte jetzt auch die richtigen Maßnahmen umsetzen. Und das mache ich, indem ich die jeweiligen tatsächlich mit einbinde. Da gibt es Maßnahmen-Workshops muss man nicht mit allen machen, kann man mal mit Einzelnen aus Abteilungen oder aus der Zielgruppe machen, die richtig gut moderiert sind. Und dann erarbeitet man, was liegt eigentlich wirklich hinter den Ergebnissen, die so eine Befragung gebracht hat. Also was sind jetzt wirklich die Probleme oder die Hindernisse oder die Schwierigkeiten in so einer Abteilung zum Beispiel. Und bitte gleichzeitig die Beschäftigten in so einem Workshop, sagt doch mal, was würdet ihr eigentlich ändern? Wie würdet ihr da rangehen? Was habt ihr denn für so Ideen im Kopf? Und schon hat man ja Betroffene zu Beteiligten gemacht und dann auch eine viel größere Identifikation mit dem, was hinterher an Maßnahmen gemacht wird. Und dann ist auch in der Regel die Beteiligungsquote deutlich höher, ja, als wenn man das distanzmäßig über alle kippt. Es ist gar keine Frage, Aufwand, aber er lohnt sich.
Also ich habe das so ein bisschen auch, also ich merke das bei mir auch, dass ich allein schon durch die Art und Weise, wie ich mit den unterschiedlichen Zielgruppen auch spreche, also wenn ich jetzt, sagen wir mal, in der Geschäftsführung sowas halte, rede ich ja ganz anders über mein Thema, als wenn ich jetzt mit Schichtarbeitern rede, die auch eine ganz andere Struktur haben in ihrem Leben und ihrer Arbeit. Also ich kann das ja gar nicht, also ich würde auch so einen Manager viel mehr natürlich auch bei seiner Verantwortung packen und bei ihm persönlich und gucken, wie ich ihn auch anders nehme, nenne ich es jetzt mal so, damit er überhaupt hinguckt. Ne? Das ist, also von daher ist es schwierig, das glaube ich. Ja.
Also wie Sie sagen, ist die Kommunikation ist bei den unterschiedlichen Zielgruppen eine andere. Ja? Und auch die Argumentation ist eine andere. Und in bestimmten Zielen, meine Erfahrung mit verschiedenen Maßnahmen, manchmal, also ich muss ja sowieso relativ eng im Unternehmen mit einem Betriebsrat zusammenarbeiten, wenn er denn da ist. Ja? Und manchmal hilft es auch gerade eben so, um die Breite der Beschäftigten zu erreichen, zusammen mit dem Betriebsrat zu kommunizieren. Manche Dinge, da sind Mitarbeiter ja skeptisch, wie kommt denn das Unternehmen dazu, jetzt sowas anzubieten? Soll ich da wirklich hingehen? Wer weiß, was da so wirklich passiert und was die wirklich mit mir da vorhaben? Wenn ich eine Kommunikation zusammen mit dem Betriebsrat aufbaue und der Betriebsrat sagt, super Geschichte, habe ich selber teilgenommen, unbedingt hingehen, war einfach klasse. Man muss einfach unterschiedliche Leute einbinden in eine Kommunikation und dann erreicht man auch Beschäftigte in unterschiedlichen Zielgruppen.
Okay, ja, das macht Sinn, ja, absolut. Und das ist für mich auch ein bisschen die Zukunft, ne, dieses... Auch wenn man über Ernährung spricht, ne? Also es gibt welche, die sich halt sehr intensiv schon mit Ernährung auseinandersetzen, die aber gerne noch weiterkommen wollen. Dann gibt es Leute, die das erste Mal anfangen, überhaupt kochen, ne? So für sich. Also das muss irgendwie auch abgefangen werden, sonst glaube ich, wird es auch nie eine Chance haben. Weil es, wenn es in der Breite nur einfach so für alle ist, dann es klinkt man sich einfach manche Leute aus. Ne? Ich merke das einfach. Ne?
Ja. Gut, man wird sowieso nicht alle erreichen. Darüber muss man sich im Klaren sein. Das kann auch nicht das Ziel sein. Ja. Aber mehr als die ohnehin schon immer gerne sich mit dem Thema beschäftigen. Ja, das wäre schon wichtig.
Ja, okay. Was sind denn da die größten Fehler aus Ihrer Sicht, die gemacht werden? Also wenn man mal das vielleicht sogar als erstes Beispiel nehmen und das hätte ich jetzt nochmal kommentieren müssen, aber zu sagen, es ist einfach oft zu generell und zu breit und spricht die Leute nicht an, weil es einfach so eine allgemeine Soße ist, die über alle ausgekippt wird und jeder guckt, ob er reagiert oder nicht. Aber was gibt es denn sonst noch für Sie so für klassische Fehler, die man so im BGM macht, die Sie so beobachtet haben über die Zeit? Was sollte man vermeiden?
Also das eine ist tatsächlich an der Geschäftsleitung vorbei. Ja, wenn der Vorstand nicht dahinter steht und oder sagen wir mal nicht glaubwürdig dahinter steht, wird man als Gesundheitsmanager oder als Gesundheitsverantwortlicher auf Dauer wenig Chancen haben, wirklich was zu bewegen. Es braucht die Geschäftsleitung, es braucht die Führungskräfte. Das zweite ist, manche Unternehmen betrachten das so als so eine vorübergehende Geschichte. Also wir machen in diesem Jahr machen wir mal was und dann gucken wir, was wir im nächsten Jahr machen. Gesundheitsmanagement ist eine dauerhafte Verantwortung. Absolut. Und das endet einfach nicht. Ja, sondern es muss vernetzt sein. Ich glaube, dass das Verständnis von BGM auch Also was es wirklich ist, noch nicht so angekommen ist. Es ist eine besondere Form von Personal- und Organisationsentwicklung, die nämlich das Ganze aus der Gesundheitsbrille betrachtet. Mhm. Aber es ist Personal- und Organisationsentwicklung. Und so muss es da auch eingebunden sein. Wenn das so ein Silo ist, ja, also da vorne sind die Gesundheitsleute, die machen da mal irgendwie so einen Gesundheitstag. Es ist schade, einfach wirklich verlorene Ressourcen. Wenn es eingebunden ist in die anderen Themen, ja, wenn Gesundheitsmanager gehört wird, ups, wir machen jetzt Homeoffice, was müssen wir denn da nicht nur aus Arbeitsschutzperspektive berücksichtigen? Was sagt denn unser Gesundheitsmanager dazu? So muss es gehen. Ja, und dann, also das ist so ein zweiter Fehler, es ist nicht eingebunden, es ist ein Silo. Ja, und dann glaube ich, es braucht auch einen Verantwortlichen in Unternehmen. Gerade in kleinen Unternehmen wird das in meiner Erfahrung gern mal auf die Krankenkasse verschoben, das Thema. Die kann man auch einbinden, aber es braucht einen Verantwortlichen, der das Unternehmen kennt, wo die Fäden zusammenlaufen und der in der Lage ist, Dinge zu vernetzen. Ja.
Okay. Also die drei Punkte. Und wahrscheinlich auch das Thema, was wir eben schon hatten, dieses Thema auch unterhaltsamer machen. Sie haben vor diesem Thema Schritte weltweit zählen. Vielleicht einfach auch mit so kleinen Wettbewerben eventuell verbinden oder sowas, damit es auch ein bisschen spielerischer wird.
Ja, Spaß. Genau, spielerisch, Spaß. Ja.
Das viele Leute hat das, muss man auch dazu sagen, auch viel mit Angst zu tun. Ne? Viele Leute wollen auch nicht jetzt unbedingt dahin gucken, weil sie wissen, dann verändert sich vielleicht was oder dann kommt was raus, was ich gar nicht hören will und so. Das ist ja jetzt auch wirklich... Also die Gesundheit ist ja auch ein sehr intimes und sehr persönliches und emotionales Thema. Ne? Es ist Essen ist, ja, ne, ein bisschen weniger Pommes, ein bisschen mehr so und so, das kann man mal sagen. Ne? Aber zu sagen, hey, ich habe da irgendwie so einen Fehler in meinem Gesundheitssystem, das ist dann schon sehr persönlich. Ne? Also da redet man nicht so gern drüber. Man zeigt, dass man gesund ist.
Ne? So. Ja, ich denke, man muss ja auch nicht unbedingt darüber reden. Nee. Ja, also ich muss ja als Beschäftigter auch gar nicht... Na, muss ja niemandem sagen, was ich mit welchen Themen ich mich so rumschlage.
Nee, reden nicht, aber es ist trotzdem emotional. Und dadurch, dass ich nicht drüber rede, wird es natürlich trotzdem schwierig, tagtäglich so zu tun, als ob, sagen wir jetzt mal, jemand hat irgendwas. Ne? Also es ist schon jetzt nicht, Bewegung ist auch noch immer einfacher, wenn man einfach sich bewegt und dann ist damit getan, jetzt so platt gesagt. Ja, also.
Ja, es ist natürlich eine Frage, auf welche Kultur im Unternehmen trifft das? Ja, wenn ein Unternehmen eine schwierige Kultur hat, wo immer nach Schuldigen und nach Fehlern und nach Mängeln gesucht wird, und jetzt kommt der einer und macht plötzlich betriebliches Gesundheitsmanagement, dann ist die Skepsis vielleicht auch berechtigt. Ja, aber wenn es auf eine gute Unternehmenskultur trifft, wo ich auch meiner Führungskraft sagen kann, ich habe da folgendes gesundheitliches Thema, ja, dann ist es natürlich, ist diese Angst nicht so berechtigt. Ja. Also die Kultur im Unternehmen ist letztendlich auch ein Arbeitsfeld des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Ja. Nicht nur, aber auch.
Okay, ja. Was sind denn so, Sie haben es eben angesprochen, so ein bisschen die großen Themen, um das mal so abzurunden, was beschäftigt die Unternehmen zum Thema Gesundheit? Ich schätze mal auch, dass sich das über die Jahre ein bisschen verändert hat. Ich glaube, es wurde so relativ viel Basisarbeit auch gemacht, viel so ein bisschen so die generellen Screenings. Man hat mal angeguckt, wo sie die Themen liegen. Man hat so ein bisschen Hautscreening, Screening und so Sachen gemacht, auch ein bisschen Bewegung, ein bisschen hier und da. Was sind denn so die aktuellen Themen, die Sie so erleben, was Sie so hören an Gesundheitsthemen, die mit denen man jetzt aktiv umgeht auch, die jetzt gebucht werden, sage ich es mal ganz konkret.
Also wenn jetzt bezogen auf die momentane Krise, erlebe ich natürlich, dass schon viele Gesundheitsmanager und die Unternehmen gucken, was muss ich jetzt eigentlich tun, um meine Beschäftigten im Homeoffice gesund zu halten. Und wir sind aus dieser Phase von im Unternehmen auf Abstand achten und Hygienekonzepte umzusetzen, das läuft jetzt irgendwie. Ja? Jetzt gucken viele doch, können wir nicht ein bisschen Bewegungstraining, können wir nicht ein bisschen gute Führung auch unterstützen im Unternehmen, damit Führung auf Distanz auch gelingt. Das sind zurzeit die Themen. Wie bleibt man im Homeoffice gesund? Was brauchen die Führungskräfte, um jetzt mit dieser schwierigen Situation auch umzugehen, trotzdem bei ihren Leuten zu bleiben? das ist das, was glaube ich, zurzeit einen großen Stellenwert hat im Gesundheitsmanagement. Und wie kann ich mein Unternehmen insgesamt resilient gestalten? Ja, also wie kommen wir da jetzt gut durch die Krise? Was braucht man eigentlich, um hier Widerstandsfähigkeit auch aufzubauen mit den ganzen Höhen und Tiefen?
Okay, das ist die Corona-Zeit, klar. Also das sind dann so auch die Top-Themen. Davor war mein Eindruck so ein bisschen, dass auch dieses ganze, die ganzen weichen Themen, nenne ich es mal ganz bewusst, also wirklich Achtsamkeit, Yoga, also alles das, was so ein bisschen als Gefühl geht, was ein bisschen tiefer geht, was ein bisschen ruhiger ist, was so ein bisschen in Atmung etc., alles kommt, Atemübungen und sowas, alles, dass das auch schon auch sehr präsent war. Also ich habe das einige auch teilweise auch selber mitgemacht dann, wenn es das in einer großen Runde war, einfach mal so eine Stunde Yoga in so einem Unternehmen, nur mal zu gucken, wie sowas läuft. Ne? Dass das schon sehr, sehr stark gekommen ist und das so ein bisschen auch diesen Unternehmenssport irgendwie abgelöst hat. Ne? Diesen klassischen, wir gehen alle laufen oder so, sondern hey, wir machen jetzt solche Sachen.
Klar, ja, gar keine Frage. Ja, also das Angebot ist sicherlich deutlich größer geworden in diesem Feld der Verhaltensprävention, wie wir so sagen. Und insofern, ja, gibt es dann eben auch viele Dinge, die jetzt nicht nur auf Chakra gehen, sondern auch so ein bisschen sich stärken, Ruhe, Erholung und so weiter. Das teile ich.
Okay. So, jetzt wird es wirklich interessant.
Ja, jetzt kommt das Thema Schlaf.
Ja, hätte ich jetzt nicht schöner sagen können. Nein, genau, das ist natürlich das, wo ich natürlich auch so ein bisschen die Kurve noch kriegen möchte, Richtung Ende auch um da anzudocken. Ich sag mal nichts. Welchen Stellenwert hat das Thema Schlaf in dem Kontext? Einmal, wie rum, weiß ich nicht. Fangen wir vielleicht für Sie und dann aber auch aus Ihrer Erfahrungen für Unternehmen, der Stellenwert von Schlaf. Also erstmal für Sie.
Für mich hat das Thema Schlaf schon einen ziemlich großen Stellenwert. Also ganz platt gesagt, wenn ich schlecht geschlafen habe, bin ich schlecht drauf und bin ich leistungsfähig. Das ist so. Oder nicht nur, wenn ich schlecht geschlafen habe, sondern wenn ich auch wenig geschlafen habe. Das merke ich extrem. Und bin heute auch bereit, sagen wir mal, meinen Tagesablauf so zu strukturieren, dass ich das Gefühl habe, ich muss genug Schlaf kriegen, weil nur so bin ich als Selbstständige wirklich leistungsfähig. So.
Okay.
Für das Unternehmen, für große Unternehmen ist Schlaf natürlich ein Thema, weil es zu der Ressourcenstärkung gehört. Also um das mal einzusortieren, wenn man im BGM Maßnahmen macht, dann kann man zwei verschiedene Dinge tun. Entweder man versucht, Risiken zu reduzieren, ja, Risiken, die entstehen aus der Arbeitsumgebung oder aus schwieriger Führung, was auch immer. Oder man versucht, Ressourcen zu stärken, weil man bestimmte Risiken gar nicht verändern kann, ne? Die Welt ist hektisch, sie verändert sich, egal ob ich das will oder nicht. Also muss ich lernen, mich zu stärken, um damit umgehen zu können und trotzdem gesund zu bleiben. Und diese Ressourcen zu stärken, da ist Schlaf ist eine ganz, ganz wesentliche Ressource. Ja, sie gehört aus meiner Sicht genau da rein, wenn es darum geht, Stressprävention zu betreiben mit psychischen Belastungen einfach gut umgehen zu können. Ich auch mal aus meiner eigenen Historie heraus im Unternehmen als Health Managerin, es ist natürlich kein so ganz einfaches Thema, weil man sich ja die Frage stellen muss, wie kann ich denn das umsetzen? Wie kann ich denn als betrieblicher Gesundheitsmanager was umsetzen? Ich kann informieren, wie wichtig das ist, etc. Ich kann sensibilisieren. Und jetzt kommt aber die Frage, anders als zum Beispiel beim Thema Bewegung, was kann ich denn da konkret anbieten, damit die Leute das auch mal ausprobieren können?
Ja, das Ausprobieren, da hört es auf. Klar, die Leute kochen auch zu Hause, die Leute machen ihren Sport auch außerhalb des Unternehmens, aber sie können es zumindest mal vor Ort mal ausprobieren, mal probieren, mal die Bewegung mal machen beim Schlaf.
Genau. Ja. Und wir hatten damals tatsächlich das Thema Powernapping auf dem Tisch. Kann ich mich gut dran erinnern, kam weiß ich nicht, vor 19 Jahren irgendwie mal hoch. Und dann haben wir darüber diskutiert, wie setzen wir denn das um? Ja, also was brauchen wir denn im Moment? Wir haben mehrere Standorte, überall braucht man irgendwie einen Raum. Ich brauche irgendwo ein Bett oder, also irgendwie muss das geregelt werden. Machen wir das während der Arbeitszeit oder außerhalb der Arbeitszeit? Und es war nicht die Kultur dafür da. Okay. Ja, also sich vorzustellen, ein Beschäftigter geht jetzt mal eben kurz in den Nachbarraum, um mal schnell eine halbe Stunde zu schlafen. Dafür war keine Kultur. So, und ja, das deshalb haben wir es damals nicht gemacht, sage ich ganz klar. Ich glaube, es verändert sich langsam was. Es kam ja so stark aus Amerika. Aber als Element kann ich ganz klar sagen, ist das eine der wesentlichen Ressourcen, um psychisch stabil zu bleiben, um mit Stress umgehen zu können. Gar keine Frage.
Okay. Also Stellenwert von Ihnen sehr hoch, Stellenwert von im Unternehmen auf dem Papier auch sehr hoch, gelebt, schwierig, wie Sie das auch sagen. Und ich, das wäre so meine nächste Frage, aber das haben Sie ja schon so ein bisschen mit aufgegriffen, dass das Thema sehr stark unterrepräsentiert ist im Vergleich zu Bewegung, zu Ernährung und zu sonstigen Themen. Ja, ist so. Warum, also Sie haben gesagt, einmal ist, also die Gründe dafür ist einmal die Frage ist, die Leute wissen gar nicht, wie sie es umsetzen können. Also als Health Manager, was mache ich da überhaupt? Zweitens ist es nicht produktiv. In dem Sinne, weil ich einfach liege und schlafe und in dem Moment nichts leisten kann. Und Schlaf ist immer was von Leistungslosigkeit, nenne ich es mal. Haben Sie noch andere Gründe, warum, also Sie glauben, dass es nicht funktioniert im Moment? Also es funktioniert ja, aber noch nicht in der Breite und es ist im Kommen. Aber es ist noch nicht so, dass der Bann gebrochen ist, dass alle sagen, okay, Leute, jetzt müssen wir wirklich mal uns darum kümmern.
Ich glaube, dass sich Unternehmen auch die Frage stellen, was soll ich denn hier eigentlich noch alles aufgreifen? Ja, also.
Okay, aber Hafermilch wird dann irgendwie bestellt, weil die
Mitarbeiter sagen, ich will Hafermilch. Ja. Genau, aber das ist ja auch relativ einfach. Also dann nehmen wir halt
ein Drittel der
Milch ist Hafermilch. Klar. Aber
ich verstehe es.
Ja, es ist, ich glaube, die Frage ist, wo liegen eigentlich die Grenzen tatsächlich für Unternehmen auch? Was macht man noch? Was bietet man noch an dem Thema Gesundheit? Wo sagt man, so, das sind unsere Kernthemen und dabei bleibt es jetzt auch. Denn die Palette ist ja riesig. Ja, es geht von Hautkrebs-Screening, Darmkrebsvorsorge, Zahnprophylaxe. So, das hat alles einen anderen Stellenwert. Aber es ist, dann sitzt man als Gesundheitsmanager davor und denkt, oh, was denn noch alles?
Aber es geht doch um Leistungsfähigkeit und es gibt doch im Kern, im Wesentlichen ist Gesundheit, Bewegung, Ernährung, Schlaf, das sind die drei großen Säulen. Wenn ich
da kommt noch die Suchtprävention dazu.
Suchtprävention und das Psychologische ist ja auch noch so ein Thema. Okay, nehmen wir mal die vier, ne? Also Bewegung, Ernährung, Schlaf und der psychologische Zustand oder die Leistungsfähigkeit der psychologischen, also Richtung Stress und sowas. Mehr ist doch, also das ist doch so im Kern so essentiell und wissenschaftlich mittlerweile auch so klar, dass die Leistungsfähigkeit, wenn wir das nun mal als Element auch sehen, die Leute kommen, die sollen derzeit, wo sie da sind, aus Unternehmenssicht Leistung bringen. Möglichst. In einem guten Rahmen. Also, dass auch die Stimmung gut ist und so, klar. Da weiß man doch, dass Schlaf einfach im Kern ist. Wieso ist das jetzt so eine, sagen wir mal, so eine nervige Zusatzsache, die wir jetzt auch noch machen müssen? Ist es das wirklich oder ist es eher dieses, dass Schlaf wirklich immer noch so einen schlechten Ruf hat? Was ist denn, wenn jetzt in der Abteilung, ich gehe da durch, jetzt ist alles so Open Space und alles mit Glas und da pennt die halbe Mannschaft? Was ist denn dann?
Klar, ja. Also ich bin ja bei Ihnen. Ich will auch nicht sagen, dass das das einzige Argument ist, sondern Sie haben ja nach noch einem gefragt. Ich glaube, es ist tatsächlich eine Mischung aus verschiedenen Dingen, die da eine Rolle spielen, beim einen mehr das eine, beim anderen mehr das andere. Und die Kultur, dieser Gedanke, genau wie es mit Pausen ist, ja, Pausen zu machen, bewusst zu sagen, ich habe da jetzt mal 1,5 Stunden lang gearbeitet, jetzt, damit ich noch gut weiterarbeiten kann, mache ich jetzt mal, gehe ich mal in die Kaffeeküche, quatsche mal mit jemandem und stehe da 10 Minuten. Und wenn mich mein Chef sieht, weiß der genau, das ist keine verlorene Zeit, sondern ich regeneriere mich für die nächsten 1,5 Stunden. Das ist eine Frage der Kultur und des Verständnisses. Und da bin ich komplett bei Ihnen. Ich will das, also das Thema Schlaf halte ich für extrem wichtig. aber es hat noch nicht diese Akzeptanz. Und ein Argument ist auch zu sagen, okay, es gibt auch unglaublich viele Themen, um die man sich so kümmern sollte. Mhm. Aber die Kultur spielt sicherlich eine große Rolle. Und da braucht es aus meiner Sicht, da muss man dranbleiben, das tun sie ja, sie kämpfen ja auch dafür, Gott sei Dank. Und auch da, glaube ich, ist es wichtig, mal Role Models zu finden, die sich hinstellen, gerade auch im Unternehmen, ja, irgendjemand auf einer hohen Führungsebene, der sagt, wie es ihm gegangen ist und wie er das heute macht und warum er das so erlebt hat, dass das jetzt ganz andere Kraft, eine ganz andere Leistungsfähigkeit bringt, ist extrem wichtig und ein guter Ansatz. Und damit kann man auf Dauer einiges verändern.
Also es liegt ja, im Endeffekt ist es ja so, es liegt ja an mir und meinen Kolleginnen, das Thema auch so rüberzubringen, dass die Leute auch sich davon angesprochen, motiviert fühlen. Also man kann es den Leuten nicht vorwerfen, weil die bekommen es nur so serviert von der Gesellschaft. So sehen wir Schlaf und deswegen sehe ich jetzt den Schlaf auch so, sondern wie kriegen wir den Twist da rein, als Coaches und Speaker dieses Thema so zu präsentieren, dass die Leute sagen, wow, okay, das macht erstens Spaß, das macht Sinn, ich habe da was von und ich weiß, was ich tun kann, so, ne, diese Mischung. Das liegt dann auch an uns. Und dann, wie Sie sagen, am besten wäre es natürlich, ich habe das mal gemacht, so eine Powernap-Lounge im Unternehmen umgesetzt. Das ist heute eine Abstellkammer. Und das Argument war dann von allen, naja, hätte sich mal der Chef da reingelegt, wären wir auch reingegangen.
Ist so.
Ich habe den nicht hingekriegt. Ich habe ihn nicht dazu gekriegt, dass er sich mal da hinlegt. Und dann hätte ich den ganzen Laden da vorbeigeschickt in der Mittagspause und gesagt, geht mal alle vorbei und guckt euch, da liegt er.
Ja.
So, und das hat er nicht gemacht und deswegen ist es eingeschlafen.
Ja, aber da sind wir auch beim Thema BGM. Da ist es ähnlich. Ja, wenn der Chef sich hinstellt und sagt, mir ist das Thema wichtig. Ja. Und selbstverständlich nehme ich mir auch meine Auszeiten und selbstverständlich gucke ich auf meine Ernährung und selbstverständlich gucke ich, dass ich mich bewege. Ja, weil dann haben sie eine ganz andere Kraft in dem Thema, genauso im Thema Schlaf, genauso in vielen anderen Dingen. Als wenn man als Geschäftsführer oder als Vorstand sagt, wir brauchen das auch, ja, dann machen Sie da mal so ein bisschen, aber mit mir hat das nichts zu tun. Ja, das ist funktioniert es nicht wirklich. Mhm. Ja,
also es gibt mittlerweile Leistungen, Hebel, Möglichkeiten, Strukturen, alles, was man tun kann. Ich biete es alles an. Aber ich merke natürlich auch, egal wie viele Konzepte und Leistungen ich da anbiete, den Trigger. Den kriege ich anders rüber. Und die Leute, die darauf reagieren in den jeweiligen verantwortlichen Abteilungen, reagieren von selbst. Wenn ich sie damit sozusagen belaber, kommt das nicht rüber, sondern es sind die Leute, die sofort sagen, endlich ist da jemand, der sich darum kümmert. Ich weiß, dass es wichtig ist. Ich will es jetzt haben.
Ja.
Das ist immer noch sehr stark Nachfrage, ob das irgendwo schon platziert ist bei jemandem.
Ja.
Aber
immerhin. Es gibt diese Unternehmen, und dass da wirklich was zu bewegen, ist, glaube ich, der Königsweg. Und das dann auch nach Möglichkeit als Role Model, als Benchmark, als Best Practice zu veröffentlichen, zu kommunizieren, so wie sie es tun. Es braucht seine Zeit, um da was zu verändern.
Ich weiß, es ist auch spannend. Ich finde es auch sehr spannend. Ich bin auch froh, dass ich jetzt nicht der 100. Ernährungscoach bin, sondern dass ich ein Thema habe, was erstens riesig ist. 60% der deutschen Arbeitnehmer sagen, dass sie ein Thema mit dem Schlaf haben. Das ist eine Riesenanzahl. Und es gibt nicht so viele, die das Thema abdecken. Von daher bin ich natürlich froh, obwohl es zäh ist und ich immer wieder überzeugen muss. Aber es bleibt aufregend, auf alle Fälle. Thema aufregend, vielleicht, weil wir jetzt so langsam zum Ende kommen, hatte ich auch schon angekündigt bei Ihnen hier vorher, dass Sie noch mal vielleicht auch mal Möglichkeit haben, kurz Ihre Arbeit vorzustellen, was Sie tun, wie man Sie erreichen kann, wie man Sie buchen kann, vielleicht auch, was so Ihr Ansatz ist. Ich habe gesagt, BGM, Gesundheitsmanagement, Sie coachen, Sie sprechen dazu, Sie bilden aus. Ich übergebe mal an sozusagen den Werbeblock am Ende zu Ihnen selbst. Hauen Sie raus, genau.
Okay, ich hau raus.
Ja, hauen Sie es raus.
Okay, ja, vielen Dank. Ich, wie Sie richtig sagen, ich coache und bilde aus. Das heißt, meine vorrangige Zielgruppe sind die Gesundheitsverantwortlichen in Schwerpunkt mittelständischen Unternehmen. die zu unterstützen, zu auszubilden, denen Wissen zu geben, an der einen oder anderen Stelle auch sie zu beraten oder aber zu coachen, damit sie ihre Lösungen finden und damit sie in ihrem Unternehmen das betriebliche Gesundheitsmanagement gut aufstellen können und mit den Alltagsthemen, die man da so hat, gut zurechtkommen. Das ist mein Ziel. Da kann ich aus einem großen Erfahrungsschatz schöpfen und das mache ich momentan natürlich insbesondere online. Also das heißt, ich berate und begleite, coache online. Wer sich da informieren will, auf meinen Seiten info.deutschland-bgm.de, da bin ich zu finden.
Verlinke ich natürlich noch oder schreibe ich
eine Shownotes rein. LinkedIn, ich bin auf LinkedIn, klar. Und wer, jeder, der sagt, oh, habe ich jetzt nicht ganz verstanden, muss ich mir nochmal richtig erklären, einfach mal melden. Wir machen ein ganz unverbindliches Telefonat und dann klären wir, ob ich helfen kann oder auch nicht. So, super. Und natürlich, wenn es Unternehmen gibt, die sagen, Frau Götschan, kommen Sie mal raus, nicht nur unseren Gesundheitsverantwortlichen hier fördern oder unterstützen, sondern können Sie mal kommen, dass wir erstmal allgemein sprechen im Unternehmen, mache ich natürlich auch gerne.
Sehr schön, ja, kann ich mir vorstellen. Klar, es gehört irgendwie auch dazu, ne?
Dass man gehört das irgendwie so dazu, genau. Ja, ja, klar.
Und wir sind ja auch als Gesundheits, sagen wir mal, Beitragende auch mal ganz gerne unterwegs und das ist ja auch ein Teil unserer Arbeit, dass wir auch mal so ein bisschen in die Unternehmen kommen. Und ich finde es immer auch interessant, auch Einzelcoachings finde ich immer noch so der Puls meiner Arbeit, dass ich die Leute erlebe, dass ich mit denen in Austausch gehe und höre, was so die Themen sind, die alle beschäftigen. Von daher ist es immer gut, dass wir mal vor Ort sind. Dankeschön, Karin Goldstein. Ich werde es unten verlinken, wenn ihr rein wollt und euch die Seite anguckt oder Kontakt aufnehmen sollt, macht das sehr gerne. Kann ich nur empfehlen. Jeder, der das Thema in seinem Unternehmen nicht repräsentiert genug sieht, hat bei Ihnen auf alle Fälle Unterstützung. Das finde ich super. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Ich weiß nicht, ob Sie noch einen letzten großen Satz raushauen wollen oder ich will da keinen Druck aufbauen, aber will noch jemand was sagen?
Reden Sie jetzt oder schweigen Sie für immer?
Ja, oder wenn Sie noch so also den ne, die großen...
Ja, die großen... Nee. Also ich unterstütze alle, die im Thema Gesundheit in den Unternehmen was bewegen wollen. Das Thema wird gebraucht, es ist wichtiger denn je, jetzt gerade in der Krise. Und
absolut.
Wem ich da helfen kann, einfach melden.
Sehr schön. Vielen, vielen Dank.
Schön, dass Sie dabei waren. Sehr gerne, danke für die Einladung.
Ja, gerne. Wir bleiben in Kontakt sowieso.
Unbedingt.
Folgen uns und sehen, was passiert. Und ich wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund. Aber Sie wissen es hoffentlich, wie Sie selber gesund bleiben. Alles Gute und vielen Dank und bis bald. Dankeschön.
Bis bald. Ich danke Ihnen. Tschüss.
Tschüss.